Die Welt der Künstler, sie beschäftigt uns öfters hier in den letzten Wochen ganz besonders. Viele deutsche Künstler schaffen es nach Australien, um hier uns zu zeigen, was sie denn so geleistet haben in Übersee, aber auch teilweise hier in Australien. Jetzt aber haben wir eine Frau zu Gast im Studio, ihr Name ist Isabel Gerthof. Sie ist Regisseurin, Filmemacherin und zu Besuch hier. Und zwar um ihren eigenen Film vorzustellen, einem australischen Publikum. Dieser Dokumentarfilm heißt Moritz Daniel Oppenheim, The First Jewish Painter. Und da wissen wir schon ungefähr, um was es geht. Hallo erstmal und guten Abend im Studio.
Hallo, grüß dich.
Hallo Isabel und der Film Moritz Daniel Oppenheim, da sagen die Leute wahrscheinlich, wer ist das denn? Aber dann kommt ja die Aufklärung, The First Jewish Painter. Also ein Dokumentarfilm über einen Maler, der aus Deutschland stammt, von einer jungen deutschen Filmemacherin.
Genau, und wir teilen noch mehr, nämlich die gleiche Heimatstadt, Hanau bei Frankfurt. Von daher habe ich einen ganz, ganz persönlichen Bezug dazu. In den 4 Jahren, die ich jetzt insgesamt an dem Projekt gearbeitet habe, war es ganz interessant, dass, wenn man den Namen erwähnt hat, du hattest es gerade gesagt, Oppenheim, dann kam dann so, ach, das ist doch der von der Atombombe und so diese Missverständnisse. Aber in der Tat, Moritz Daniel Oppenheim ist der erste jüdische Künstler, dem eine akademische Ausbildung zuteil wurde. Und er hat es dann als Rothschild der Maler und Maler der Rothschild geschafft, in die Geschichte einzugehen. Und ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit in der jüdischen Aufklärung im 19. Jahrhundert. Und ja, bin sehr stolz, hier sein zu dürfen mit dem Film.
Und für unsere Hörer, die noch nicht genau wissen, worum es geht, hören wir einfach mal in den Trailer rein.
Did you know that it was our great-great-great-grandfather? And she said, no, I never heard about the history.
Er ist ja nun sozusagen der erste jüdische Maler mit akademischer Ausbildung.
So how did he make a living? He went to the richest Jew in Germany that time, Rothschild family, and he said, listen, I'm an artist, I'll be... Just like the kings have the Hofkünstler, I will be the Jewish Hofkünstler. I'm the artist of the Rothschild family.
Das war ein Auszug, da haben wir mehrere Stimmen gehört von einigen Protagonisten, die in dieser Doku vorkommen. Da wurde auch der Name Rothschild wieder erwähnt. Also so wie ich es verstehe, hat der Herr Oppenheim sich einfach gedacht, was die Hofmaler Europas können, das kann ich schon lange.
Richtig, richtig. Also ich glaube, es war ein sehr selbstbewusster Maler, eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit und das hat ihm auch viel gebracht, weil er war da quasi an so einer Wegscheide zur Moderne. Seine Epoche hat wirklich jetzt nicht nur, was die rechtliche Gleichstellung der Juden, die dann das Deutsche Kaiserreich letztlich mit sich gebracht hat, 1871, aber auch die ganzen Errungenschaften eben studieren zu dürfen. Das hat er alles so zusammengefasst und positiv für sich genutzt, dass er wirklich als erster jüdischer Maler der Moderne in die Geschichte eingegangen ist. Und ich glaube, der hatte auch die nötige Chuzpe, um das alles so durchzusetzen. Und ein breites Repertoire kommt ja eigentlich von der Schule der Nazarener, also hat eigentlich christliche Motive ursprünglich gemalt, aber ist ganz interessant zu sehen, er hat dann mal so den einen oder anderen Heiligenschein unter den Tisch fallen lassen und hat eben so seine Version, seinen Blick auf die Dinge gemalt, den Moses mit den 10 Gesetzestafeln, das ist ein sehr jüdischer Moses, eine ganz, ganz andere Darstellung, als es bislang in der Historien Malerei beziehungsweise der Schule der Nazarener üblich war. Und ich glaube, eben dieses jüdische Selbstbewusstsein, was er in der Kunst verankert hat, das macht ihn auch so besonders und das verschafft ihm so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Denn aus kulturellen Gründen war es ja für seine Vorgänger auch sehr schwer, aufgrund auch des Alten Testaments, in dem man sich ja versucht, nicht bildlich auszudrücken. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wobei da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also es gibt sehr viel Malerei im liturgischen Bereich. Es gibt zum Beispiel dann auch eine wunderschön ausgemalte Synagoge in Dura Europos, die heute leider nicht mehr existiert, aber es gibt davon Abbildungen zum Beispiel im Jewish Museum in New York. Die haben die 1:1 quasi nachgebildet. Und da gibt es in der Tat sehr viele Malereien von auch jüdischen Künstlern, aber sozusagen nicht in den Dienst des Zwecks gestellt, wie jetzt zum Beispiel bei den Rothschilds, eben sich zu verankern im Kollektiv. Perspektivgedächtnis, weil Fotografie gab es ja noch nicht und dementsprechend war dann die Möglichkeit, sich unsterblich zu machen, eben sich malen zu lassen.
Ja, und das haben natürlich nur die reichen Leute sich leisten können und dass sie einen persönlichen Maler hatten, das war dann sein Verdienst. Das Schöne ist aber auch, dass wir dadurch ein Bild von ihm haben, denn es gibt ein Selbstporträt.
Richtig, richtig. Es gibt sogar selbst Porträts. Also es ist wirklich unglaublich, wenn man sich anschaut, was er da zum Teil an der Hanauer Zeichenakademie, weil das war dann seine erste künstlerische Ausbildung, so wirklich an Zeichnungen angefertigt hat. Der Moses zum Beispiel, von dem ich vorhin sprach, dieses Gemälde, da war er noch keine 20 Jahre alt. Also es ist unglaublich, was er schon in so einem frühen Alter auf Papier bzw. Leinwand gebracht hat.
Wir sprechen mit Isabel Gatthoff. Sie ist hier in Australien und zwar um ihren Film vorzustellen, Moritz Daniel Oppenheim, The First Jewish Painter. Gerade schon erwähnt, dass er auch bei vielen Deutschen eher weniger bekannt ist. Oft werden ja Dokumentarfilme gemacht über Persönlichkeiten, die jeder kennt, um auch noch das letzte Detail herauszufinden. Dieser Film hat ja ein bisschen eine andere Mission, um diesen Menschen wieder ins Gedächtnis der Leute zu rufen. In Hanau selbst, ihr teilt die gleiche Heimatstadt, hat er dort mehr Prominenz? Also sind dort Straßen nach ihm benannt oder Plätze oder Schulen oder wie steht es da um ihn in seiner eigenen Heimatstadt?
Also da ist es in der Tat so, dass der Stein des Anstoßes auch für das gesamte Projekt war, als ich erfahren habe, das war im November 2013, dass ihm eben in seiner Heimatstadt Hanau das erste Oppenheim-Denkmal gesetzt werden soll. Und dieses Denkmal besteht aus zwei Komponenten, einem abstrakten Teil, einem konkreten Teil, also Tradition trifft auf Moderne. Und das war nicht zuletzt auch die Inspiration für die Dramaturgie meines Films, mit zwei Erzählebenen zu arbeiten. Also quasi alternierende Erzählebenen. Auf der einen Seite wird da quasi das Werden des Künstlers verkörpert durch seine Statue, sein, ich sag mal, stählernes Alter Ego erzählt. Weil ich bin ja vor die Herausforderung gestellt worden. Mein Protagonist ist jetzt 135 Jahre lang tot. So. Und um ihn irgendwie im emotional erlebbar zu machen fürs Publikum und irgendwie auf die Leinwand zu holen, habe ich mich dann quasi seines Alter Egos bedient und das sind wirklich ganz, ganz wunderbare Bilder, die ich da mit der Kamera einfangen durfte, konnte. Zum Beispiel der Künstler Pascal Coupeau ist ein französischer Bildhauer, der wirklich so golemartig aus braunem Wachs diesen Mini-Oppenheim als Modell erstmal anfertigt und dann durch die verschiedenen Stadien dieses künstlerischen Entwicklungsprozesses, also wirklich das Werden des Künstlers einmal auf kreativer Ebene, also wirklich ein Handwerk, ne? Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, wird da gezeigt. Und auf der anderen Seite eben mit Interviews renommierter internationaler Kunsthistoriker, die eben die Genese seines Werdens, einmal natürlich seine persönliche Biografie, aber auch sein künstlerisches Werden und seine verschiedenen Stationen in der Ausbildung entsprechend darlegen. Also das wechselt sich ein bisschen ab, weil nicht zuletzt heutzutage hat man ja mit immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen zu tun. Ne?
Ja.
Stichwort.
Das kennen wir im Radio kennen wir das zu Genüge. Ja?
Genau. Und um dem so ein bisschen Rechnung zu tragen, gibt es dann eben eine kapitelartige Struktur, sodass das, was die Historiker und Interviewpartner gesagt haben, dass ich das beim Publikum erstmal ein bisschen setzen lassen kann. Und dann werden sie mit auf eine Reise genommen, wo sie einfach nur sitzen und schauen können. Also quasi das, wofür Kino ja mal erfunden wurde. Ne?
Ich bin sehr großer Dokumentarfilm-Fan. Ich glaube, ich schaue viel mehr Dokumentarfilme als Spielfilme. Und was mir aufgefallen ist, die Entwicklung in den letzten Jahren, es gibt entweder 45 Minuten oder 90 Minuten plus, also zugeschneidert auf den Fernsehmarkt. Der Film jetzt liegt genau in der Mitte bei 72 und meine Interpretation daraus ist, dass er nur das drin hat, was auch drin sein muss. Dass er nicht künstlich in die Länge gedehnt ist, wie einige Dokus, wo ich sage, um Gottes Willen, ich habe es schon mal gehört, dass er aber auch nicht so geschachtelt ist. Und kommt der her die Länge oder war der von Anfang an nur fürs Kino gedacht?
Nee, also da muss ich was zu sagen. Und zwar, es gibt in der Tat zwei Längen.
Aha.
Die 72-minütige Fassung, die trägt so ein bisschen der Formatierung von Festivals weltweit Rechnung, weil in der Tat der Director's Cut, der jetzt auch gezeigt wird, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dem Jewish International Film Festival Australia, dass sie sich eben committed haben, die längere Fassung zu zeigen. Das ist wirklich mein Baby, muss ich sagen. Also
ja.
Der Director's Cut ist ein bisschen länger und Das ist eben auch die Fassung, die das Prädikat wertvoll dann erhalten hat und jetzt vor kurzem für den Hessischen Filmpreis auch nominiert worden ist. Und in der Tat gibt's aber auch, es war so ein bisschen zu meinem größten Erstaunen, eine gewisse Formatierung auch im Kinobereich, wenn es dann um Festivals geht, weil die Timeslots sind dann halt nicht so lang. Oft gab es dann auch noch ein Q&A oder eine Panel-Discussion im Anschluss, weil sich's eben anbietet, weil es so eine White Spot auf der Landkarte der deutsch-jüdischen Geschichte ist, weil ja doch häufig deutsch-jüdische Geschichte in erster Linie mit dem Holocaust in Verbindung gebracht wird und all die wunderbaren Persönlichkeiten, die vorher gelebt haben und die komplett dadurch in Vergessenheit geraten sind, die werden so ein bisschen, treten so ein bisschen in den Hintergrund. Und deswegen ist mir ein großes Anliegen, eben Moritz Daniel Oppenheim, Felix Mendelssohn, Bartholdy, Heine, alles Zeitgenossen, auch an die zu erinnern.
Ja, da gibt es wahrscheinlich noch mehrere Folgen dann und mehrere Dokus, denn es gibt ja wirklich so viele Persönlichkeiten. Aber wie kam dann wirklich das Interesse, über diesen Mann zu berichten? Gibt's eine jüdische Verbindung in deiner Familie oder einfach nur wirklich über den Marktplatz gegangen und sagen, hey, da gibt's ein neues Denkmal? Wer war dieser Mann?
Das Denkmal gab es in der Tat noch nicht. Es gab die Idee dazu und parallel dazu, wo dann das Modell präsentiert wurde von diesem Denkmal, kam dann das auch bei mir so ins Rollen, dass ich gesagt habe, oh, da will ich unbedingt einen Film drüber machen, weil ich habe es dann später in der Tat mal erlebt. Da sind Schüler über den ehemaligen Hanauer Freiheitsplatz, das Forum dort, wo Oppenheim heute steht, gelaufen, haben gemeint, ey, komm, wir machen mal Selfie mit Schiller. Und dann war das halt so ein bisschen, oh, das ist doch nicht Schiller, das ist Moritz Daniel Oppenheim. Und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es noch viel zu tun.
Der Mann verdient einen Film.
Richtig.
Den gibt es jetzt zu sehen in Australien, nicht in ganz Australien, leider nur in den beiden großen Metropolen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar geht es schon los am Sonntag, dem 29. jetzt um 14.15 Uhr. Und danach gibt es dann auch noch ein Q&A. Da kann man also die Filmemacher selbst persönlich kennenlernen, Fragen stellen. Und für alle, die es nicht schaffen, dann noch am Montag, dem 6. November um 12 Uhr. Für alle, die uns aus Sydney zuhören, ebenfalls ein Q&A und zwar am 5. November um 13.15 Uhr in den Event Cinemas in Sydney. Und wir haben es schon gesagt, das Ganze findet statt im Rahmen des International Jewish Film Festivals. Und wir freuen uns, dass ein deutscher Beitrag dabei ist und vor allen Dingen, dass die Filmemacherin extra angereist ist. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.